So. Hallo. Ich fühle mich wohl bei euch. Ich find's gut hier. Ich habe lange nicht mehr einen so tiefen Lobpreis gehört. Das ist gut, wenn Männer gemeinsam zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten. Das ist schön. Ich war mal vor einer ganzen Zeit als Mitarbeiter auf einer Frauenkonferenz und ich muss zugeben, mir hat der Lobpreis fast ein bisschen in Ohrweh getan, weil das alles so hoch war. Und ich genieße es, wenn Männer zusammenkommen und so richtig tief vor sich hin brummen und Gott anbeten. Das ist eine gute Sache. Vorhin habe ich nicht erzählt, ich bin verheiratet mit einer wundervollen Frau namens Hannah und habe zwei total geniale Jungs, Lies und Joa. Und ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf und zu euch sprechen darf. Und ich bin gespannt, was Gott tun möchte heute an dem Tag, was Gott tun möchte in deinem Alltag und in deinem Leben. Und bevor ich jetzt mal so durchstarte, würde ich ganz gerne auch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns sprechen möchte, der auch heute zu uns reden wird. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort nicht alt ist, sondern ganz neu und ganz präsent ist für unser Leben. Herr, und ich bete einfach, dass du mir eine totale Freude gibst beim Predigen und jedem Einzelnen eine totale Freude beim Zuhören. Herr, dein Wille soll heute geschehen und du sollst durchkommen. In Jesu Namen. Amen. Wer von euch ist genauso aufgeregt über die WM wie ich? Okay. Bitte? Falls ich aufgeregt bin. Ja gut, da hast du recht. Und wer glaubt, dass Deutschland Weltmeister wird? Okay. Okay. Ich habe an dem Mittwoch vor Beginn der Weltmeisterschaft im Grammatikhof in Duisburg gepredigt beim Feierabendgottesdienst und habe die Frage gestellt, wer von den Teilnehmern auch nicht schlafen konnte. Und es haben mich alle angeguckt wie so ein Eichhörnchen, wenn es gerade in so einen Lichtkegel reinläuft. Ja? Und sie haben gedacht, so, was meint der da vorne? Und als ich dann sagte WM, dann hat so bei den Ersten, so ist der Groschen gefallen und ein paar andere haben sich umgedreht, wie WM ist das schon jetzt? Und bei der Frage, wer wird Weltmeister, war die Reaktion ungefähr genauso wie jetzt gerade. Also ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, ob das an dem letzten Spiel lag oder ob das tatsächlich die allgemeine Meinung ist. Ich fände es cool, wenn wir es schaffen würden. Letztes Mal hat ja auch keiner dran geglaubt, wer weiß. Das Thema heute ist, Mann, steh nicht im Abseits. Und ich bin am Mittwoch aus Stuttgart nach Duisburg gefahren mit der Bahn und habe mir so diese Zugfahrt für die Predigtvorbereitung reserviert. Und als ich so angefangen habe, mir Gedanken zu dem Thema zu machen, ist mir eine ganze Menge Fußball in den Kopf gekommen und so ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte man ganz gut miteinander verknüpfen. Und wenn ich so ans Fußballspiel denke oder an Abseits denke, dann könnte das auch damit zusammenhängen, oder dann ist das so diese Situation, dass man nicht mehr anspielbar ist für seinen Mitspieler. Also entweder man war zu schnell, man ist zu schnell gelaufen, oder der Pass kam einfach zu spät. Und man ist so wie aus dem Spiel rausgenommen. Oder es ist auch total wichtig beim Fußball, dass man weiß, in welcher Mannschaft man spielt. Weil wenn du auf dem Platz rumirrst und rumstolperst und weißt eigentlich gar nicht, in welche Richtung sollst du spielen, dann könnte das Probleme geben. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit ein paar Spiele, ich habe sie gerade nicht im Kopf, wo genau das passiert ist, wo ein Spieler auf das eigene Tor geschossen hat und fest davon überzeugt war, das ist mein richtiges Tor. Aber irgendwie hat keiner mit ihm gejubelt, ganz komisch. Vor einigen Jahren habe ich eine Basketballmannschaft trainiert als Jugendtrainer. Es waren alles Kids, so unter 8 Jahren. Und ich musste ihnen tatsächlich bei jeder Unterbrechung nochmal neu sagen, in welche Richtung sie spielen müssen. Weil sie sich einfach nicht merken konnten, welcher Korb der richtige ist, in den sie werfen mussten. Und es kam tatsächlich einige Male vor, dass sie komplett in die falsche Richtung gelaufen sind und haben dann einen Korb gemacht, haben getroffen und haben sich total gefreut und total gejubelt. Einige aus der Mannschaft mit, weil sie auch nicht verstanden haben, in welche Richtung es ging. Aber so die Gegenspieler sich gedacht haben, oh Mann, ey, was macht der da? Und ich als Trainer stand auch daneben und habe mir gedacht, Mann, Junge, das war das Falsche. Für heute habe ich mal in die Bibel geschaut und überlegt, was könnte ich euch predigen und euch mit auf den Weg geben, was irgendetwas mit dem Thema zu tun haben könnte. Und die Bibel spricht nicht so wahnsinnig viel von Fußball. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Thema auch für heute gefunden und einen guten Predigttext gefunden. Und ich habe mich vorgenommen, über eine extrem schillernde Persönlichkeit in der Bibel zu reden. Nein, es ist nicht Jesus, der kommt auch drin vor, aber es ist David, König David. Und ich möchte heute mal so einen kleinen Ausschnitt aus seinem Leben betrachten. Und ich wette mit euch, ihr habt alle schon mal diese Geschichte gehört. Ihr könnt sie wahrscheinlich mitdenken. Aber ich glaube, es ist auch etwas drin, was uns heute noch begleiten kann und was heute was Neues für uns sein kann. So, jetzt muss ich hier weiterklicken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Okay. Ja. Wunderbar. Lasst uns gemeinsam lesen. Und die Philister sammelten ihr Heer zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socha und Aseka. Also wenn ihr das nicht kennt, das sind alles Ortsnamen. Das ist nicht irgendwie komisch, sondern das sind Ortsnamen. Ja? Und Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Und die Philister standen auf einem Berg jenseits und Israel stand auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus, sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Soweit erstmal. Diese Schlachtordnung, die wir hier sehen, diese Aufstellung, ist eine total brisante Geschichte. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, es war ein großes Tal, auf der einen Seite standen die Philister, auf der anderen Seite standen die Israeliten. Jetzt war es so, dass wenn einer diese Formation auflösen sollte, durch das Tal hindurchzieht, wird er bergauf kämpfen, das ist schlecht. So war es einfach gängige Praxis, dass einer von jeder Seite heraustrat als Vorkämpfer und gesagt hat, okay, wir kämpfen Mann gegen Mann und wer von uns gewinnt, der gewinnt den Kampf für das komplette Volk. So kam dieser Goliath raus und hat angefangen zu fragen, hey, wer von euch möchte gegen mich kämpfen? Und die Bibel beschreibt den Goliath als einen total furchterregenden Mann. Ich sag mal so, keiner, dem du nachts gerne begegnen möchtest. Und die Bibel nimmt sich extrem viel Zeit, um diesen Mann zu beschreiben. Wenn man das ins Heutige übersetzen würde, ungefähr 2,70 Meter groß, ein Speer, der 4,20 Meter groß ist. Das Schild von diesem Soldaten war so groß, dass es einen eigenen Soldaten brauchte, um dieses Schild zu tragen. Also ich sag mal so ein Bär von einem Mann, ja, so ein richtiger Typ. Und da stehen also diese 1000 Männer von Israel auf der einen Seite des Berges und ein Heer von Philistern auf der anderen Seite. Und dann lesen wir weiter. Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei. Und Israel und die Philister stellten sich auf Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David ließ sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses und lief in die Schlachtreihe. Und er kam und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer heraus mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister und redete dieselben Worte und David hörte es. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit diesem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbestimmte Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete, und der Zorn entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Nun, soweit mal der Bibeltext. Und vielleicht könnt ihr euch das so bildlich vorstellen. Dieser David, dieser Hirtenjunge, er ist geschickt worden, um zu schauen, was ist mit seinen Brüdern. Wie geht es den Brüdern? Geht es denen gut? Sind die schon vielleicht verwundet? Hat die Schlacht schon begonnen? Und er ist los, hat noch den Wächter da bestochen, dass er überhaupt rein kann. Geht so in diese Schlacht rein der Israeliten, die stehen schon, schreien schon so. Und er fragt so, hey, geht's euch gut? Und sie sagen, ja, wir haben ein bisschen Angst, ein bisschen die Hose voll, aber im Großen und Ganzen läuft bei uns. Und dann hört er, wie dieser Philister, dieser Typ von Mann, anfängt, das Volk Gottes zu verspotten und schlecht zu machen und macht sich lustig über ihren Gott. Und er merkt, alle haben Angst vor diesem Typen. Aber David sagt, hey, nicht mit mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass dieser Typ, egal wie groß er ist, meinen Gott verspottet. Und er fängt an rumzufragen und er wird verbal angegriffen von seinem eigenen Bruder. Er sagt, hey, du bist doch eh nur hergekommen, weil du den Kampf dir angucken willst. Ne? Also was machst du hier eigentlich? Und so das ganze Volk hatte den gleichen Tenor. Sie haben einfach Angst gehabt. Und ich habe mir mal überlegt, wie könnte sowas ausgesehen haben? Ich weiß nicht, ob ihr diesen Tanz kennt. Die Neuseeländer führen das beim Rugby immer auf. So ein Schlachtkampf vor jedem Spiel. Ich kann ihn jetzt nicht nachmachen, das wäre mit Sicherheit lustig. Aber guckt euch mal Videos dazu an. Sie schüchtern ihre Gegner ein mit so einem Kampfgeschrei und einem Kampftanz. Und so stelle ich mir diese Situation auch vor. Da stehen so diese zwei Schlachtreihen, Israel und die Philister, sich gegenüber und schreien und sind so richtig, sie haben so richtig Bock zu kämpfen und schüchtern sich gegenseitig ein. Und dann kommt dieser Goliath und redet ziemlich wirres Zeug. So, die Geschichte geht dann weiter. David fragt sich so durch, er bekommt immer die gleiche Antwort und fragt so, hey, will denn keiner gegen den kämpfen? Und alle so, nö, also ich jetzt nicht, frag mal jemand anderen. So, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, wenn ihr angesprochen werdet, irgendwas tun zu müssen, so dieses Füße gucken. Ja, meine Schulzeit ist noch nicht so ganz so lange her und ich hatte Spanisch in der Schule. Und wenn ihr mich kennt, würdet ihr wissen, Sprachen sind so gar nicht mein Ding. Also Spanisch war für mich das Horrorfach schlechthin. Und jedes Mal, wenn ich angesprochen worden bin oder wenn die Lehrerin in die Klasse reingefragt hat, hat nicht irgendjemand was dazu zu sagen, ist man so ein bisschen nach vorne gerutscht auf dem Stuhl, damit der Kopf ein bisschen tiefer geht, ja, und dann Füße gucken. Ungefähr so muss das dort gewesen sein. Hey, willst du nicht kämpfen gegen diesen Philister, gegen diesen Goliath? Und alle so, ach nö, lass mal, heute nicht, vielleicht mal jemand anderes. Und David fragt sich, hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass dieser Mut einfach weg ist. Dass sie Angst haben vor diesem Philister. Und so geht er zu dem König Saul und sagt, Saul, ich werde kämpfen. Ich werde den Goliath platt machen. Und Saul sagt, hey, du bist ein kleiner Hirtenjunge. Du bist ein Jüngling. Du hast keinerlei Kampferfahrung. Und dieser Typ da, der hat schon, weiß ich nicht wie viele Jahre gekämpft, der macht dich platt. Und David sagt, nee, keine Sorge. Ich bin es gewohnt, gegen Bären und Löwen zu kämpfen. Und wenn sie meine Schafe reißen wollten, ich habe ihnen das Schaf aus dem Maul gerissen, und ich werde auch diesen Philister töten, so wie ich es mit den Bären und den Löwen getan habe. Also David ist auch schon ein ganz schöner Typ, oder? So, und nach langem Hin und Her lässt sich Saul dann auf diesen Deal ein und sagt, okay, du darfst, ich vertraue dir da, aber du musst die ganze Rüstung von mir mit anziehen. Und er kriegt den Panzer an, das Schwert und den Schild von Saul, viel zu groß. Also ich stelle mir Bibel immer ganz gerne bildlich vor. Ich habe so ein Vorstellungsvermögen, ja, das ist... Stellt euch vor, so ein kleiner Knirps mit so einer riesengroßen Rüstung und er fängt an, da drin zu laufen und merkt, das funktioniert nicht. Ich kann mich ja kaum bewegen. Und er legt sie ab, packt seine Steinschleuder, seine Hirtentasche und geht in dieses Tal hinein. Das ist ein Kampf wie David gegen Goliath. Groß gegen klein, mächtig gegen unterlegen. Ein gern genutzter Ausspruch im Sport, in der Politik oder auch im Geschäftsleben, wenn es darum geht, sich schier einer großen Aufgabe, die unlösbar zu sein scheint, zu stellen und soll so diese Aufgabe von Mut und Motivation anfüttern, damit das irgendwie noch rumgerissen werden kann. Und ich glaube, dieser Vergleich klein gegen groß trifft auch hier irgendwo, trifft mit Sicherheit auch bei der Fußball-WM, wenn wir darüber nachdenken. Aber ich glaube, es greift viel zu kurz. Ich glaube, der Kern dieser Botschaft, der Kern der Aussage, was die Bibel uns mit dieser Geschichte erzählen möchte, ist was ganz anderes. Und sie liegt für mich in den 5 Steinen, die David mitnimmt. 5 nicht nur aus der Distanz betrachtete gewöhnliche Kieselsteine, um es kurz zu machen. Was David den Sieg in einer von ihm ausweglosen Situation bringt, ist, dass er seine Fähigkeit, mit diesen 5 Steinen richtig umzugehen, einsetzt und diesen Typen platt macht. 5 Steine und eine Schleuder, die er zu bedienen wusste, um den Kiesel zwischen die Augen Goliaths zu setzen. Und ich möchte heute mal so ein bisschen die Frage stellen, was sind deine 5 Kieselsteine, die du mit auf den Weg bekommen hast, die jeder Einzelne von uns haben kann und haben sollte, um in deinem Leben, wenn du deinem Goliath gegenüberstehst, bedienen kannst, einsetzen kannst, damit dein Goliath fällt in deinem Leben. Wenn Probleme in dein Leben kommen, in unserem Leben aufschlagen und wir sie einfach nicht bewältigen können, wenn auf einmal der Job weg ist, Krankheit kommt, Familie vielleicht zerbricht oder der Terror nach Europa kommt und man sich so machtlos fühlt. Was sind die 5 Steine, die uns zum Sieg führen und uns helfen können? Und der erste Stein ist die Identität. David war sich seiner Identität absolut bewusst. Er wusste, wer er war. Völlig egal, wie groß er war, völlig egal, wie kampferfahren er wusste, wer er war. Und kurz vor dieser Begebenheit, kurz bevor David dort aufgeschlagen ist, ist etwas geschehen in seinem Leben. Er wurde zum König von Israel gesalbt, als kleiner Hirtenjunge. Da kam ein Prophet zu ihm und hat ihn gesalbt zum König. Es ist erstmal nichts passiert, er war weiter Hirte, einige Jahre. Aber die Bibel sagt in 1. Samuel 16, Vers 13, in dem Moment, wo er gesalbt wurde zum König und der Geist des Herrn durchdrang David und lag auf ihm von jenem Tag an. In dem Moment ist etwas passiert in seinem Leben. Er wusste, wer er war. Eine Identitätsfrage wurde allumfassend geklärt in seinem Leben. Er war sich bewusst, in welchem Team er spielt. Er wusste, dass er im Team Gott ist. Er wusste, dass egal was passieren wird, egal was kommen wird, Gott in seinem Leben dabei sein wird und er ihn beschützen wird und ihm helfen wird. Und das Interessante ist, David wird genau auf dieser Schiene angegriffen von seinem Bruder. Wer bist du eigentlich? Was glaubst du eigentlich? Was willst du hier? Ich kenne die Bosheit deines Herzens. Ganz ehrlich, ich glaube, David hatte keine Bosheit in seinem Herzen. Es war einfach ein Angriff auf seine Identität. Ein Angriff auf das, was er war. Warum bist du eigentlich hier? Wer bist du eigentlich? Und weiter, als David dann auf Goliath zuläuft, fängt Goliath an, ihn auch zu verspotten. Glaubt ihr, ich bin ein Hund, dass ihr mir so ein Stöckchen gebt? Wieder ein Angriff auf die Identität. Wieder ein Infragestellen, wer bist du eigentlich? Wer seid ihr? Und Goliath verspottet Israel jeden Tag, 40 Tage lang. Er spricht davon, ihre Kinder den Vögeln zum Fraß vorzuwerfen. Er lästert Gott, steht extra morgens auf, um vor den Israeliten wach zu sein, um sie schon in dem Moment, wo sie die Augen aufmachen, verbal anzugreifen und zu sagen, dass sie es nicht können, dass sie es nicht schaffen werden, dass er sie platt machen wird. 40 Tage lang. Und die Zahl 40 ist keine zufällige Zahl in der Bibel, sondern die Bibel benutzt ganz viele Zahlensymboliken, die uns helfen soll, auch mal so ein paar Dinge zu verstehen. Und 40 steht in der Bibel für die Zeit der Positionierung. Eine Zeit, in der du dich positionieren kannst, auf welcher Seite stehst du, in welchem Team spielst du in deinem Leben. 40 Tage lang ist Jesus in der Wüste, lesen wir später. 40 Tage lang ist er in der Wüste unterwegs und wird versucht vom Feind. Und auch wieder dieser Angriff auf seine Identität. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann totale Handschrift des Feindes. 40 Tage, in der die Frage steht, wer bist du und wo positionierst du dich? In welchem Team spielst du? Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, du bist eine neue Schöpfung in Christus. Johannes 1, Vers 12, du bist ein Kind Gottes. Römer 5, Vers 1, du bist gerecht, gemacht und geliebt. Hey, das ist die Identität, die Gott dir zuspricht. Völlig egal, was du bist, völlig egal, woher du kommst, völlig egal, was du in deinem Leben bereits erlebt hast oder getan hast oder was für Mist vielleicht auch passiert ist in deinem Leben, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das ist Identität. Und es ist sich so wichtig, sich seiner Identität bewusst zu sein. Es ist so wichtig zu wissen, in welchem Team spiele ich. Es ist so wichtig, klar zu haben, hey, ja, ich bin vielleicht der Hirtenjunge, der mit den Schafen unterwegs ist und nicht der große Kriegsherr, aber hey, ich weiß, wer ich bin in Christus, weil Gott mich gerecht gemacht hat. Kann ich den Problemen in meinem Alltag entgegentreten, weil ich weiß, die sind vielleicht groß, aber der Typ, der hinter mir steht, ist so viel größer. Es ist Gott, der Schöpfer des Universums. Ja, Goliath, du bist groß, du hast ein großes Schwert, du bist doch durchtrainiert, aber ich bin ein Kind Gottes. Und wer sich mit mir anlegt, legt sich mit dem Schöpfer des Universums an. Das ist die Perspektive, die wir einnehmen können. Das ist die Identität, die wir haben dürfen. Das ist das, was Gott dir zuspricht, auch heute. Und David wusste, in welcher Mannschaft er spielt. Er spielt im Team Gott. Und der zweite Stein, Lobpreis. Dieses Tal, um das es hier geht, heißt Juda. Und Juda war ein Stamm und Juda bedeutet übersetzt Lobpreis, Anbetung Gottes. Das heißt, wer dieses Tal einnimmt, dem gehört der Lobpreis, dem gehört Juda. Und David kommt aus Bethlehem in Juda, das heißt, er kommt aus dem Lobpreis. Er ist es gewohnt, in der Anbetung Gottes zu sein. Er ist es gewohnt, Lobpreis zu machen für seinen Gott. Und schon früh auf der Schafsweise hat er Lobpreislieder geschrieben, die ganzen Psalmen, also eine Ansammlung von Lobpreisliedern, die meisten davon hat David geschrieben. Und es ist so, dass Worte Wirklichkeit schaffen. Gott schafft durch Worte. Wenn ihr mal reinschaut in die Bibel, in 1. Mose, dort spricht Gott und es geschieht. Und später heißt es in Sprüche 18, Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Und aus diesem Grund, ihr Lieben, ist Lobpreis ein so wichtiges Ding. Es ist nicht einfach nur, dass wir uns treffen und ein bisschen Musik machen, um anzukommen, uns wohlzufühlen. Das auch, das darf auch sein. Aber Lobpreis ist in erster Linie ein Aussprechen dessen, was Gottes Realität ist. Ihn groß zu machen, den Fokus auf ihn zu richten. Lobpreis bedeutet, ihn zu anbeten. Das auszusprechen, was Gottes Realität ist. Meine ganze Aufmerksamkeit richtet sich hin zu Gott. Und ich habe mir hier so aufgeschrieben, preis Gott, wenn es dir gut geht. Denn wenn du nicht gelernt hast, in den guten Zeiten Gott zu anbeten, wirst du in den schlechten Zeiten, in den schweren Zeiten es schwer haben, ihn zu anbeten. Es ist gut, das einzutrainieren, Gott zu anbeten, diesen Stein zu gebrauchen und Gott zu lernen, anzubeten. Weil wenn du in Situationen kommst in deinem Leben, wo es schwer wird, dann ist es schwer, Gott zu anbeten, wenn du es nicht gelernt hast, ihn zu anbeten. Das heißt, Lobpreis, wenn es dir gut geht, preise ihn. Und wenn es dir schlecht geht, preise ihn auch. Mach ihn groß. Nimm die Realität Gottes an. Nimm die Perspektive Gottes über dein Leben an, indem du aussprichst, was Gott über dich aussprechen möchte. Und ein dritter Stein. Gegenwart Gottes in den Situationen. In der Erzählung wird ein Ort beschrieben, das Terebintental. Und ich habe vorhin schon gesagt, die Bibel gebraucht nicht zufällig solche Situationen oder zufällig solche Worte nach dem Motto, ach ja, da konnte sich noch einer dran erinnern, also schreiben wir es rein, sondern das ist ein bewusst gewählter Ort. Und die Terebinte hat eine Bedeutung, es ist ein bestimmter Ort, an dem Gottes Gegenwart ist. Also immer dort, wenn du in der Bibel, im Alten Testament, von einem Terebintental, von einer Terebinte lesen kannst, das ist ein Baum. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Eiche. Allerdings ist es keine Eiche. Das ist ein Ort, an dem Gottes Gegenwart ist, in dem Gott Menschen begegnen möchte. So lesen wir zum Beispiel, als Abraham Gott begegnet, sitzt er unter einer Terebinte und Gott kommt zu ihm und verheißt ihm seine Nachkommenschaft. Dieser Ort ist also ein Ort, an dem Gott ist. Ein Ort, an dem man ihm begegnen kann. Und es ist so wichtig, solche Orte im Leben zu haben. Solche Momente zu haben, auch in deinem Leben zu definieren und zu haben, hey, hier bin ich in Gottes Gegenwart. Hier schöpfe ich meine Kraft, hier schöpfe ich meine Identität, auch mein Bewusstsein über das, was Gott in meinem Leben tun möchte. Nicht nur irgendwie, ach ja klar, der liebe Gott ist immer bei mir. Nein, sondern bewusst sich vor Augen halten, Gott ist da. Gott ist real, ist greifbar, ist erlebbar. Das kann so ein Gebäude sein, das kann aber auch einfach dein Büro sein, das kann dein Ort sein, wo du gerne betest, wo du gerne Zeit mit ihm verbringst. Gott ist mit Sicherheit in jeder Situation da. Und wie kann es sein, dass dieser unbestimmte Philister diesen Gott so klein macht, ist das, was David sich gedacht hat. Weil er war in dieser Gegenwart Gottes, er war in dieser Anbetung drin und er dachte sich, hey, das kann doch nicht sein, dass dieser Typ aufsteht gegen meinen Gott. Weil er sich klar war, wer er war und weil er in dieser Gegenwart Gottes immer beständig war. Der vierte Stein, Mut und Perspektive. Jeden Abend und jeden Morgen hat Goliath die Israeliten verspottet. Und jedes oder was immer dein Verstand morgens bestimmt, wird deinen ganzen Tag bestimmen. Wenn du morgens aufwachst mit einem bestimmten Gedanken, dann wirst du den ganzen Tag mit dir rumtragen. Die Israeliten hatten Angst und das bestimmte ihren gesamten Tag. Die Soldaten öffneten vielleicht ihr Zelt so, Reißverschluss auf, keine Ahnung. Und das Erste, was sie hören, ist Goliath, wie er sie anschreit, wie er Gott klein macht, wie er sagt, ich werde euch vernichten, ich werde euch dem Erdboden gleich machen, eure Kinder werde ich den Vögeln zum Fraß vorwerfen. Und ich kann mir vorstellen, die Knie haben bereits am Morgen ordentlich gezittert. Und mit Sicherheit ist da keiner aufgestanden, gedacht, ja, alles klar, voll easy, ich stehe jetzt mal auf und dann, weiß ich nicht, der Tag wird schon ganz gut werden, sondern es hat ihren ganzen Verstand geprägt, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Sein. Und die Bibel sagt, ich habe euch keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Warum spricht die Bibel von einem Geist der Angst? Ganz einfach, weil es einen Geist der Angst gibt. Der versucht, unser Leben unter dem zu halten, was Gott eigentlich geplant hat für dein Leben. So lesen wir als Geschichte, in 1. Könige 18 von Elia, der von Gott beauftragt worden ist, sich mit richtig vielen Baalspriestern anzulegen. Also so ein einziger Mann, der sich mit ganz vielen anderen anlegt und sagt, hey, euer Gott kann gar nichts, mein Gott kann alles. Und er sagt, lasst uns doch testen. Baut ihr einen Altar, ich baue einen Altar. Und das Feuer, was fallen wird und welchen Altar das Feuer verzehren wird, wird beweisen, welcher Gott der Richtige ist. Und dieser eine kleine Typ legt sich mit so vielen an und Gott ist treu, stellt sich zu ihm, erlebt richtig krasse Sachen. Dieser Altar entfacht in Feuer, alle sind erstaunt und am Ende die ganzen Baalspriester werden den Kopf kürzer gemacht. Und dann gibt es diese eine Frau, diese Isabel. Und als sie das hörte, was da passiert ist, gibt es einfach eine Nachricht an Elia, er hört es zumindest, und Isabel sagt zu Elia, heute noch wirst du sterben. Heute noch werde ich dich töten für das, was du dir getan hast. Was ist Elias Reaktion? Er hat Angst. Gerade noch so viel erlebt mit seinem Gott. Gerade noch erlebt, wie treu Gott zu ihm gestanden hat und wie er sich mächtig manifestierte. Im nächsten Moment kommt diese Frau zu ihm und sagt, ich bringe dich um. Und er sagt, okay, ich habe Angst. Und rennt weg, ab in die Wüste, setzt dich unter einen Baum, möchte einfach nur noch sterben, sagt, Gott, das kann doch alles nicht wahr sein, alles so furchtbar, Angst bestimmt sein Leben. Gott kommt zu ihm und sagt, Elia, was tust du da? Was willst du hier? Das ist nicht der Ort, an dem ich dich haben möchte. Das ist nicht die Realität, die über dein Leben ausgesprochen ist. Du hast eine ganz andere Berufung. Davids Reaktion ist eine komplett andere. Davids Reaktion ist nicht, Angst zu haben, sondern er ist sich bewusst, wer er ist. Er weiß, dass Gott mit ihm ist. Er weiß, dass er in der Anbetung Gottes ist. Er weiß, dass er in der Gegenwart Gottes ist und er hat eine völlig andere Perspektive auf diese Situation. Er ist sich bewusst, dass er zwar viel kleiner ist als dieser Goliath, aber er wusste, was er kann, nämlich mit seiner Waffe umzugehen. Und er wusste Gott hinter sich. Was tut er? Und das finde ich so stark an der Bibel. David läuft nicht so gebückt und irgendwie so rückwärts noch den Berg runter und versteckt sich hinter den großen Stein, sondern da heißt es, er rannte Goliath entgegen. Voller Mut mit der Perspektive Gottes in seinem Leben. Er rannte ihm entgegen, weil er wusste, was Gott tun möchte. Er war sich dessen bewusst. Manchmal glaube ich, ist es sehr gut, diese Perspektive zu haben. Und wenn wir mal das Fußballthema mit reinnehmen wollen, ich glaube, es ist auch sehr gut, diese Perspektive auch mal für unsere Mannschaft zu haben. Kann man über Özil und Gündogan und wie sie alle heißen, sagen und denken, was man möchte. Und dass das mit Sicherheit nicht clever war, was sie da getan haben. Aber Worte schaffen Realität. Und wenn eine ganze Mannschaft dort steht und wird ausgebuht und wird niedergemacht, dann macht das auch was mit der Identität dieser Leute. So einfach mal drüber nachdenken, was gesagt, was geschrieben wird. Social Media ist auch immer eine ganz spannende Kiste. Eine absolute Verrohung der Situation oder dessen, was gesagt wird. Einfach mal drüber nachdenken, was man so von sich gibt. Und der fünfte Stein ist Training. David ist nicht auf dem Weg zum Lager, als er seine Brüder besucht hat, irgendwie über so eine Steinschleuder gestolpert und hat sich gedacht, ach, nehmen wir das Ding mal mit, könnte ja noch irgendwie gut von Nutzen sein, sondern er hat jahrelang damit trainiert. Er war damit unterwegs, er wusste, wie man mit diesem Gerät umgeht. Mit dem Schwert und der Rüstung konnte er nichts anfangen. Aber er wusste, dass er damit den Sieg bringen wird. Mit Löwen und Bären hat er gekämpft, er hat damit trainiert. Er war trainiert darin, Gottes Gegenwart zu suchen, seine Perspektive einzunehmen. Seine Identität war gestärkt und war klar. Und ich möchte dich mal so herausfordern, mal darüber nachzudenken, was so deine fünf Steine sein könnten. Was ist das, was Gott dir ganz persönlich gegeben hat? Welche Steinschleuder er dir mitgegeben hat? Damit du in den Situationen, in denen du stehen wirst und vielleicht auch Rat suchst und dein Goliath vor dir steht, deine Steinschleuder packen kannst und diese fünf Steine, deine fünf Steine abschießen kannst. Diese fünf Steine, die ich jetzt genannt habe, sind relativ allgemein und ich denke, sind so ein allgemein guter Rat für die Situationen, die du hast. Und trotzdem glaube ich, es wird Situationen geben in deinem Leben, wo es wichtig ist, dass du deine ganz persönliche Geschichte hast. Dass du ganz genau und ganz persönlich weißt, wer bist du? Was hat Gott zu dir gesagt? Welche Berufung hat Gott für dein Leben? Und damit meine ich jetzt nicht den vollzeitlichen Dienst. Wenn ich von Berufung spreche, meine ich nicht, du musst Pastor werden und hier vorne auf der Bühne stehen, auch wenn das eine sehr gute Sache ist, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott dich gesetzt hat, dort, wo du bist.
In deiner Arbeitsstelle, in deiner familiären Situation, du bist gesetzt von Gott. Und das ist deine Berufung. Und damit möchte Gott etwas über dein Leben aussprechen und möchte dich gebrauchen darin. Die große Frage, die du dir stellen kannst, auch heute, ist, in welchem Team spielst du? In den Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht hörst, hey, da wird Spott getrieben, da wird mein Gott klein gemacht, da wird meine Identität angegriffen. Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, für welches Team ich spiele? Weiß ich, wer meine Mitspieler sind? Manchmal ist es gut, mal so aufzuschauen, mal nach links und rechts zu schauen und zu gucken, hey, da sind gute Freunde an meiner Seite, da ist eine Frau, da sind Familie, da sind Kinder, da ist vielleicht auch einfach eine Gemeinde, die in meinem Rücken stehen und mir helfen, in dieser Situation zu stehen und mich nicht verspotten oder mich klein machen, sondern mit mir stehen und mit mir sind. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen, liebes Lobpreisteam. Und ich möchte so mit dieser Frage einfach enden und möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken. Und gleichzeitig möchte ich aber auch ein Angebot machen. Wenn du merkst, irgendwie so diese Fragen nach Identität ist gar nicht so klar bei mir. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wer ich bin. Ich weiß auch gar nicht genau, was Gott eigentlich zu mir denkt. Oder es ist in Frage gestellt worden und du sitzt hier und sagst, ja Tobi, alles ganz schön und gut, was du hier sagst, kann ich auch alles irgendwie benicken. Aber so richtig ein tiefes inneres Bewusstsein über das, was Gott zu mir gesagt hat, habe ich eigentlich gar nicht. Dann möchte ich dir einfach ein Angebot machen, dass du dort nach hinten zum Kreuz gehst und mal Gott fragst, hey, was denkst du eigentlich zu mir? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott sich darauf freut, dir das sagen zu dürfen. Das ganz persönlich, ganz echt zu machen in deinem Leben, damit du weißt, wer du bist. Ich glaube, diese Frage nach Identität ist eine Frage, die gerade wir Männer manchmal ein bisschen schwierig haben. Weil viel von außen rangetragen wird, viel gesagt wird, wie ein Mann zu sein hat, wie man zu sein hat. Auch heute das Thema, Mann, komm aus dem Abseits. Das ist die Herausforderung an dich. Komm aus dem Abseits. Komm mal raus aus diesem Moment, wo du vielleicht zu schnell gelaufen bist oder wo der Pass zu spät kam und du aus dem Spiel genommen wirst deswegen, nicht mehr mitspielen kannst. Und komm zu deinem Gott und frag ihn, hey, für welche Position hast du mich eigentlich vorgesehen? Bin ich der Stürmer? Bin ich der Mittelfeldspieler? Bin ich der, der den Pass schieben soll? Was denkst du, wer ich bin? Welche Identität möchtest du mir ganz persönlich zusprechen? So, deine Einladung, komm einfach hinten zum Kreuz. Dort wartet schon jemand auf dich und wird für dich beten. Ich komme gleich auch nochmal hinter. Dann können wir auch gerne gemeinsam beten. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir ein Lied miteinander singen wollen, Lobpreis machen wollen. Und nimm das jetzt nicht nur als wir singen halt ein bisschen ein Lied zusammen und haben nette Musik, sondern nutz diese Zeit, um persönlich auch nochmal mit Gott ins Gespräch zu kommen. Ob Gebet das Richtige für dich ist oder ob du einfach an deinem Platz mit Gott reden möchtest, ihm die Frage mal stellen möchtest, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Nutz diese Zeit und lass dir zeigen, wer du bist. Ich würde gerne noch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du Identität schenken möchtest auch heute. Dass du uns klar sagen möchtest, wer wir sind und wie du uns gemacht hast. Dass du uns zeigen möchtest, welche 5 Steine du in unser Leben hineingegeben hast. Herr, und ich bete einfach, dass du durch die Reihen gehst und jedem Einzelnen, der heute hier ist, zeigst und deutlich machst, wer er ist. Danke dafür, dass es keinen vorgefertigten Stereotypen Mann gibt, wie man zu sein hat, sondern dass du jeden Einzelnen ganz besonders und ganz individuell gestaltet hast. Herr, und ich bete echt, dass das durchkommt heute, dass du sprichst und dass du real erlebbar und spürbar bist.